Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
Das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden. Okay, das üben wir nochmal mit richtig viel Power, weil es ist was total Cooles, was damals passiert ist. Der Herr ist auferstanden.
Er ist auferstanden.
Ja, sehr gut. Das ist ja das, was wir immer wieder sagen. Auch hier im Glaubensbekenntnis sprechen wir sowas. Aber glaubst du das? Wirklich? Wir reden dieses Glaubensbekenntnis ja hier, beziehungsweise wir singen es auch ganz oft in einem wunderbaren Lied. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wir machen eine Summabfrage. Summabfrage bedeutet, ich stelle gleich eine Frage und du kannst, wenn du dem zustimmst, antworten, indem du machst Der Vorteil davon ist, du musst dich nicht outen, wenn du jetzt gleich die Frage hörst, weil der, der neben dir sitzt, hört nicht, ob du summst oder der Nachbar oder der hinter dir. Das heißt, man kann wunderbar feststellen, ist das, was ich jetzt gleich frage, was nur dich betrifft, was andere betreffen, ohne dass man sich outen muss. Okay, du siehst jetzt schon das Glaubensbekenntnis, aber wenn du es nicht sehen würdest, könntest du es auf Anhieb, ohne dass es dasteht, sofort lossprechen? Mal die Summenabfrage, könntest du es? Okay, ich habe auch nicht mitgesummt, weil es geht mir nämlich ähnlich. Und eigentlich ist es ganz schön peinlich. Jetzt stehe ich hier vorne und erzähle was und hangel mich heute tatsächlich auch an diesem Glaubensbekenntnis lang und habe echt Probleme, es auswendig zu lernen. Und der Grund dafür ist ein ganz kurioser. Vor tatsächlich 25 Jahren hatte ich meine Konfirmation, also vor einem Vierteljahrhundert. Und ich finde es echt krass, wie alt ich schon bin. Dabei sind wir in der Jungenkirche Berlin. Gut, dass wir hier so eine Reihe haben mit ganz vielen jungen Leuten, die den Altersdurchschnitt wieder drücken. Als ich meine Konfirmation damals hatte, mussten wir natürlich im Konfi-Unterricht vorher auch dieses Glaubensbekenntnis auswendig lernen. Aber dieses Auswendiglernen hatte einen Nachteil, weil wir mussten es lernen, aber auch einen Vorteil, denn wir mussten es zur Konfirmation nicht sagen. Denn unser Pfarrer hat damals gesagt, naja, er findet es immer blöd, dass die ganzen alten Leute, die regelmäßig zur Kirche gehen, das Glaubensbekenntnis auswendig können und dann immer auf die jungen Konfis gucken und schauen, können die das auch oder versprechen die sich. Also hat er es damals umgeschrieben und hat einfach kurzfristig beschlossen, jeder muss es ablesen, weil es ein anderes ist als das, was man sonst immer so sagt. Hatte für mich den Vorteil, ich konnte damals bei der Konfirmation mir keinen Fail leisten, weil ablesen habe ich hingekriegt. Hatte auch den Nachteil, ich habe es nie wirklich auswendig gelernt. Und ein weiterer Punkt war auch, dass es mir einfach total schwer fiel, wirklich an das zu glauben, was man in diesem Glaubensbekenntnis alles sagt. Es gibt verschiedene Sachen, die man dort hört, die mir echt schwer fallen oder damals schwer gefallen sind, aus vollem Herzen zu glauben und zu sagen. Und wir wollen uns jetzt mal drei Zeilen etwas genauer angucken im Glaubensbekenntnis. Nämlich gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Im Prinzip ist genau das Ostern. Wir haben einen Karfreitagsgottesdienst gehabt, eine Andacht, und haben dort quasi dem gedacht, dass Jesus gestorben ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und da war schon auch irgendwie so eine gedrückte Stimmung und irgendwie alle oder die allermeisten kamen auch in Schwarz. Und wir haben versucht, so ein bisschen das alles etwas gedämpfter zu machen. Und trotzdem war da auch so ein Stück Hoffnung. Und diese Hoffnung hatten wir, weil wir, Spoiler, natürlich wissen, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Dass er, wie es in dieser dritten Zeile heißt, am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Und das ist das, was wir heute feiern, diese Auferstehung. Aber schauen wir mal zurück zu damals. Stell dir vor, du wärst einer der Jünger Jesu gewesen. Sie wussten damals nicht, was so in den nächsten drei Tagen passiert. Da ist Jesus gestorben. Der, der sich selbst als der Messias vorgestellt hat. Der gesagt hat, dass er die ganze Welt erretten würde. Der, den du drei, vier Jahre lang begleitet hast und gesehen hast, was er alles für Wunder getan hat. Er hat Menschen geheilt, er hat Unglaubliches vollbracht, Dinge, woran du niemals gedacht hättest, dass er das kann. Und jetzt ist er plötzlich tot. Er hängt am Kreuz. War das alles nur Lüge? Kann das der Retter sein? Trauer, Schock, Bestürzung, Ungewissheit. Jesus wurde in ein Grab gelegt. Und drei Tage später kam Maria zum Grab, um ihn mit Öl zu salben. Und dann der nächste Schock. Das Grab war leer. Hat er tatsächlich jetzt auch noch in dieser Riesentrauer, in der sich die Jünger befanden, jemand den Leichnam Jesu gestohlen? Was könnte damit passiert sein? Und Maria hat in dieses Grab reingeblickt und wir wollen mal in die Bibel schauen, was dann passiert ist. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner. Das ist irgendwie immer der Gärtner. Und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Das war der Moment, in dem Maria erkannt hat, dass Jesus lebt. Und er lebte nicht nur damals noch so ein kleines bisschen weiter, sondern er lebt immer noch. Er lebt jetzt und er wird es immer tun. Und was bedeutet das heute für uns? Ich habe vorhin schon kurz gesagt, dass wir in der Karfreitagsandacht schon diesen Funken Hoffnung hatten. Und diese Hoffnung, das ist die, die wir heute auch spüren dürfen. Aber was hat es eigentlich genau mit uns zu tun, wenn dort steht, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden? Damals hat Jesus den Tod besiegt. Mit seiner Auferstehung hat der Tod keine Macht mehr über uns. Aber irgendwie sind die Friedhöfe immer noch voll. Gestorben wird fleißig und ich glaube, Bestattungsunternehmen sind die einzige Branche, die niemals aussterben wird. Wir wollen uns mal einen kurzen Abriss anschauen, was das eigentlich gemacht hat. Also warum ist Jesus gestorben, warum das Kreuz? Und dazu wollen wir mal in das Alte Testament gucken und auch schauen, was dann eigentlich bis zum Kreuzestod von Jesus passiert ist. Film ab.
Es gibt da diese verrückte Geschichte am Anfang der Bibel von Adam und Eva, die im Garten Eden leben.
Und alles im Garten ist perfekt, genauso wie es sein soll. Außer da gibt es diesen einen Baum, von dem Gott gesagt hat, dass sie nicht davon essen soll, weil er gefährlich ist und sie umbringen wird.
Also einfach nicht vom Baum essen und alles ist okay.
Ja, richtig. Es klingt ziemlich einfach. Aber in diesem Garten gibt es eine Schlange und die erzählt eine andere Geschichte. Sie sagt, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr nicht sterben. Ihr werdet sogar so sein wie Gott.
Und Adam und Eva glauben der Schlange und essen von der Frucht.
Und so startet die Tragödie. Der perfekte Zustand des Gartens geht verloren und das Böse und der Tod betreten Gottes gute Welt.
Warum gibt es eine sprechende Schlange im Garten? Die ist ein echtes Problem.
Ja, das ist ziemlich komisch. Und vor allem ist es komisch, dass die Bibel nicht sagt, warum sie überhaupt da ist oder wie sie dahin gekommen ist. Die Schlange wird einfach als ein Geschöpf dargestellt, das gegen Gott rebelliert. Sie will, dass die Menschen die Güte Gottes anzweifeln und sich so ins Verderben stürzen. Was auch immer diese Schlange ist, sie ist die Quelle von allem Bösen, das in dieser Welt und unserem Leben heute passiert.
Aber es gibt auch Hoffnung, denn Gott macht Adam und Eva genau hier dieses interessante Versprechen.
Nämlich, dass jemand in der Zukunft kommen wird, ein Sohn Evas. Und dieser Mensch, der kommen soll, wird der Schlange den Kopf zertreten und die Quelle des Bösen zerstören. Allerdings, während diesem Kampf wird die Schlange dem Menschen in die Ferse beißen.
Also ist es quasi ein gegenseitiges Besiegen.
Ja, es ist ein seltsames und gleichzeitig schönes Versprechen. Dabei bleibt es erstmal bis zum nächsten Schlüsselmoment der Geschichte. Geschichte. Als Gott sich Abraham aussucht und ihm sagt, dass durch seine Familie das Gute und der Segen wiederhergestellt werden wird für alle Nationen der Welt. Und wenn wir der Familiengeschichte folgen, kommen wir zu einem Ur-Urgroßenkel von Abraham namens Juda. Er erhält die Verheißung, dass ein Nachkomme von ihm König wird und dass die ganze Welt diesem König nachfolgt und dass er Frieden und Harmonie bringt. Und es wird Unmengen an Essen und Wein und Milch und Weinbergen geben. Es wird einfach unglaublich sein.
Judas erster Nachkomme, der König wird, ist ein Mann namens David. Und er ist wirklich ein Held. Vielleicht ist er der Schlangentöter.
Aber es wird schnell klar, dass David selbst mit dem Gift der Schlange infiziert ist, wie der Rest der Welt. Er besiegt die Schlange nicht, im Gegenteil. Gott gibt David allerdings das Versprechen, dass dieser König einer seiner Nachkommen sein wird. Aber beim Weiterlesen merkt man, alle Könige der nächsten Generation versagen, ganz genauso wie David. Sie lassen sich verführen, wählen das Böse und rennen hinter Geld, Sex, Macht und anderen Götzen her.
Die Dinge werden so schlimm, dass sie die Nation Israel zugrunde richten. Und das große böse Reich der Babylonier transportiert Israel ab.
Und so gibt es keine weiteren Könige, die dieses Versprechen erfüllen könnten.
Es sieht so aus, als wäre der ganze Plan schiefgegangen.
Aber in diesen dunklen Tagen gibt es ein paar sehr interessante Gestalten, die Propheten. Sie erzählen ständig von einem kommenden König und erinnern uns an die Verheißung. Wenn dieser König kommt, wird er das Böse besiegen und den Garten wiederherstellen. Besonders der Prophet Jesaja erklärt uns genauer, warum dieser König gebissen wird. Jesaja sagt, dass dieser versprochene König diese Wunde erleiden muss, weil die Menschen böse sind und dass diese Wunde ihn tötet. Aber danach kommt er völlig überraschend zurück und Jesaja erklärt uns, weil er diese Wunden erlitten hat, kann er jetzt eine Quelle der Heilung für andere Menschen sein.
Aber das Alte Testament endet und der Schlangentöterkönig, auf den alle gewartet haben, ist nicht gekommen.
Und deswegen stellt uns das Neue Testament gleich am Anfang Jesus von Nazareth nicht als irgendeinen Menschen vor, sondern als jemanden, der gekommen ist, um genau diese alten Verheißungen zu erfüllen.
Ja, wir lesen, dass er ein Nachkomme von David, Juda und Abraham ist.
Und er zieht durch Israel und kündigt an, dass Gottes gutes Königreich angekommen ist. Er beginnt, den Folgen des Bösen entgegenzutreten, indem er die Menschen heilt und ihnen ihre Sünde und ihr Unrecht vergibt.
Viele Menschen glauben jetzt, dass Jesus wirklich der versprochene König ist.
Aber Jesus erzählt seinen engsten Nachfolgern, dass er gerade dadurch dieser König wird und Frieden bringt, indem er die ganzen Folgen von allem Bösen der Menschen auf sich nimmt.
Diesen Todesbiss der Schlange.
Genau, es sieht also so aus, als hätte die Schlange gewonnen. Und das wäre eine Tragödie, wenn da nicht noch etwas passiert wäre. Jesus steht von den Toten auf.
Und jetzt hat Jesus selbst alle Macht über das Böse und den Tod.
Der Rest des Neuen Testaments betont deshalb immer wieder, dass diese Macht Jesu über das Böse und den Tod uns jetzt zur Verfügung steht, sodass wir den Folgen des Bösen in unserem Leben entgegentreten können.
Aber noch immer sind doch der Tod und das Böse echte Probleme in unserer Welt.
Deswegen endet die Geschichte der Bibel mit einer Ankündigung, dass Jesus eines Tages wiederkommt und seinen Auftrag beenden wird. Er zerstört die Schlange ein für alle Mal und er stellt das Gute des Gartens hier auf der Erde wieder vollkommen her.
Und mit dieser Hoffnung dürfen wir leben. Wir sterben zwar hier und hier sind wir tot, aber wir bleiben nicht tot. Der Tod ist nicht das Ende, sondern sowas wie eine Durchgangsstation in Gottes neue Welt. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre er logischerweise tot. Und ein toter Retter wäre nicht in der Lage, andere zu erretten. Wenn du jetzt überlegst, ob du wirklich so richtig und in echt daran glaubst und somit deine Errettung in Gefahr sein könnte, kann ich dich beruhigen, denn du darfst davon wegkommen, dass nur dein Glaube die Grundlage der Errettung wäre. Denn tatsächlich kann nur Jesus allein retten. Glaube an einen toten Retter könnte keinen von seinen Sünden freisprechen und würde vor Gott immer und wir würden vor Gott immer noch als Schuldige dastehen. Ohne einen auferstandenen Jesus gäbe es keinen Freispruch. Denn durch seinen Tod besiegte Jesus unsere Schuld und durch seine Auferstehung gibt er uns neues Leben. Im Kreuz sehen wir die Liebe und Gerechtigkeit Gottes. Im leeren Grab sehen wir seine unfassbare Macht und seinen Triumph. Jesu Tod wäre also ohne die Auferstehung kraft- und wirkungslos. Und wenn du jetzt noch immer Schwierigkeiten hast, das zu glauben, dann bist du in bester Gesellschaft. Denn selbst einer der Jünger Jesu, Thomas, konnte das nicht glauben. Und wir schauen auch da nochmal in die Bibel. wie das für Thomas war. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Das muss man sich vorstellen. Er war der Einzige, der nicht da war, als die anderen 11 Jesus gesehen hatten. Natürlich fällt ihm das schwer, das zu glauben. Hey, Jesus ist tot und jetzt erzählen die ihm, er sei da gewesen. Schwer zu glauben. Aber, und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Also selbst Thomas hat gezweifelt und dann durfte er Jesus anfassen, er durfte ihn berühren und hat plötzlich geglaubt. Und ich möchte dir jetzt noch zusprechen, wenn es dir einfach schwer fällt, das zu glauben, das ist überhaupt nicht schlimm. Denn was viel wichtiger ist, ist diese wunderbare Hoffnung, in der wir alle leben. Denn dieser Tod und die Auferstehung Jesu gibt uns die Hoffnung, dass der Tod besiegt ist und dass damit nicht alles vorbei ist. Und vielleicht hast du ja im letzten Jahr Verwandte oder auch einen guten Freund, eine Freundin verloren und darfst aber diese Hoffnung haben, du wirst ihn wiedersehen. Oder du bist gerade in einer schwierigen Situation, in einer schwierigen Phase, dir geht's nicht gut, aber du darfst die Hoffnung haben, das endet irgendwann. Irgendwann bist du darüber hinweg. Und ich möchte jetzt mit dir zusammen das Glaubensbekenntnis sprechen. Es wird an die Wand gelegt, du musst es also nicht auswendig sprechen. Und wenn du es gar nicht komplett glauben kannst und es dir schwerfällt, das in vollem Glauben zu sagen, dann sprich es doch mit dieser Hoffnung. Mit dieser Hoffnung, mit der du jetzt schon leben darfst und mit der du in Gottes Reich eintauchen wirst. Und wenn du kannst, dann steh doch jetzt gern dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.